hast du Lust auf einen Nachttauchgang? Ich so, okay, ich mach das jetzt. Ich sehe nichts und ich mach das jetzt einfach. Und bin dann da meinem Buddy hinterhergesprungen und war wirklich im pechschwarzen Indischen Ozean. Du hast nichts gesehen, außer diesen 3 Meter Lichtkegel von deiner Taschenlampe und so die anderen Taschenlampen ringsherum. Und dann auf einmal hat sich eine komplett andere Welt gezeigt. Es hat alles geleuchtet. Da waren durchsichtige Quallen, ganz viele kleine leuchtende Fische. Und natürlich dann auch die ganzen Jagdfische, die ja dann rauskommen, um zu jagen.
Willkommen zu unserem Reisepodcast. Über das wunderschöne Land Mauritius, das Juwel des Indischen Ozeans. Hier, wo die Farben der Natur und die Kultur der Menschen zu einem lebendigen Mosaik verschmelzen, erwartet euch ein wahres Paradies voller Abenteuer und Erlebnisse. Zu Gast ist heute Anna, die ihr Homeoffice 2 Monate auf Mauritius verlegt hat und dabei die Insel ziemlich gut kennengelernt hat. Stellt euch vor, wie ihr auf einer Fahrradtour durch die Zuckerrohrfelder im Süden radelt. Von Solac zum Pont Naturel bis nach Le Bouchon. Der Fahrtwind streicht durch eure Haare, während ihr die atemberaubende Landschaft genießt. Spaziert durch den Black River Gorge National Park und lasst euch von der unberührten Natur verzaubern. Besucht den Grand Basin Temple, ein spirituelles Zentrum mitten im Herzen der Insel. Oder genießt den Sophie Nature Walk und den La Vallée de Couleur Nature Park. Erklimmt den Lamoran Brabant und spürt die Geschichte und Magie dieses Ortes. Mauritius ist nicht nur ein Reiseziel, es ist ein Erlebnis für alle Sinne. Begleitet Anna auf dieser bzw. ihrer Reise und lasst euch von der Vielfalt und Schönheit dieser Insel verzaubern. Ach so, und bevor es losgeht, liebe Australien-Fans, aufgepasst, denn wir sind aktuell für 2 Wochen mit Tourlane und Tourism Western Australia zwischen Perth und Exmouth unterwegs. Falls euch das interessiert, folgt uns doch gerne auf Instagram für Updates aus diesem tollen Land. Mehr zu uns findet ihr auf www.instagram.com/offthepath. Und nun ganz viel Spaß mit Anna und Mauritius. Hallo Anna, schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Ich freue mich sehr. Wir haben eine lange Leitung von Kapstadt nach Hannover, nicht nach Mauritius, die wäre ein bisschen kürzer. Aber ich freue mich sehr, darüber zu sprechen, denn Florian, der mich ja hier im Podcast unterstützt und mit dem du ja gesprochen hast im Vorgespräch, der hat mir nach eurem Gespräch gesagt, ey, ich will jetzt nach Mauritius. Der hat mir das so gut verkauft, ich muss da jetzt unbedingt hin. Und das höre ich zum allerersten Mal, so ein Feedback von ihm. Also du musst ihn sehr überzeugt haben. Deswegen bin ich sehr gespannt auf das Gespräch heute. Ich freue mich. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank. Ich freue mich auch. Und das ist für mich auch ein großes Lob und freut mich sehr, dass er das so aufgefasst hat. Und ich freue mich sehr, über mein Herzland Mauritius heute sprechen zu dürfen.
Ja, erzähl mal bitte. Also wie bist du auf Mauritius gekommen? Was hat dich dazu bewegt, da hinzureisen und die Zeit dort zu verbringen?
Also es war schon immer auf meiner Bucketlist und vor 2,5 Jahren durfte ich dann im Rahmen einer Dienstreise nach Mauritius für 10 Tage, da ich bei einem Reiseveranstalter arbeite und Mauritius auch mein Hauptzielgebiet ist, welches ich betreue. Und ich habe mich von Sekunde 1, also wirklich direkt nach Landung und Transfer vom Flughafen zur ersten Unterkunft in diese Insel so verliebt, in dieses super Grün der Natur, in den Geruch vom Ozean und in die Menschen und alles. Und das hat mich so begeistert und so fasziniert, diese Insel, wo ich damals schon dachte, okay, das ist echt ein schönes Fleckchen Erde hier. Und als dann der Gedanke aufkam, Mensch, warum denn nicht auch mal ein bisschen länger ins Ausland gehen und von dort aus zu arbeiten, war der sofortige Gedanke bei mir Mauritius, weil ich mich da einfach so pudelwohl gefühlt habe und alles ringsherum gestimmt hat. Und nach schon auch ein bisschen längerer Arbeit, es ist nicht ganz so einfach gewesen mit den Versicherungen und allem, hat es aber dann doch letztendlich geklappt mit meinem Arbeitgeber zusammen, dass ich dann von dort aus arbeiten durfte und dann auch mit Urlaubstagen natürlich auch ein bisschen die Insel erkunden konnte, für mich dann nochmal privat. Und so ist mein Weg dann das zweite Mal nach Mauritius gegangen. Genau.
Wie lange warst du dort?
10 Wochen.
Wow, okay. Und du hast, also das ist ein Work and Travel, aber ist kein offizielles Work and Travel, ne? Also wenn wir von Work and Travel sprechen, dann ist das Work and Travel Visum damit meistens gemeint. Und das ist halt das, was man halt in der Regel in Kanada, Australien, Neuseeland, in solchen Ländern halt eben macht. Es gibt noch ein paar andere mehr. Du warst 10 Wochen, sind ein ganz normales Touristenvisum unter 3 Monaten, gehe ich mal von aus.
Genau, richtig, ja.
Das, was du wahrscheinlich on arrival als deutscher Staatsbürger bekommst. Dann gibt es natürlich noch, du hast gerade so Versicherungen und so weiter und Rahmenbedingungen, Arbeitsrahmenbedingungen, das sind nochmal firmeninterne Geschichten und steuerrechtliche Geschichten, oftmals, die je nach Größe des Unternehmens beachtet werden müssen. Aber das interessiert hier gerade niemanden. Wir wollen über Mauritius sprechen, wir wollen mehr über die Insel erfahren. Was ist das denn, was dich so fasziniert hat, warum du da nochmal hin wolltest? Ich meine, du warst ja dann das erste Mal dort. Was hat dich denn so zurückgezogen?
Wirklich das ganze Gesamtpaket, dieses unglaubliche Multikulti und bunte Leben, was da nicht nur von der bunten Natur einhergeht, sondern auch mit den Menschen, hat es mich einfach wirklich so in den Bann gezogen und fasziniert, in was für einem tollen Einklang diese ganze Insel miteinander funktioniert. Die Menschen mit der Natur, die Natur auch mit den Menschen, die Menschen untereinander, in egal welchen Hautfarben sie daherkommen oder welcher Religion sie angehören. Mauritius ist bunt und das ist ja auch wirklich der Slogan von der Insel und das zeigen ja auch die Farben der Flagge von Mauritius und genau das erlebt man mit jeder Faser dieser Insel und das fand ich so faszinierend und so fesselnd und das wollte ich einfach noch genauer unter die Lupe nehmen und erleben einfach auch für mich.
Ja, was würdest du denn, also du sagst bunt, aber kannst du da ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, was du damit genau meinst? Also wie würdest du die Insel kulturell und menschlich denn beschreiben? Also Mauritius hat ja auch eine krasse Vergangenheit, die diese Insel und die Menschen sehr geprägt hat. Was ist dein Eindruck davon gewesen?
Mein Eindruck ist wirklich, dass Mauritius aus sämtlichen verschiedenen Kulturen und Religionen besteht. Es gibt die primäre Zusammensetzung stellt sich tatsächlich aus Einwanderern dar, also von dem indischen Teil von Afrika, aus Europa, viele aus den Niederlanden und auch Belgien. Aus Frankreich, also so kommen wirklich ganz viele verschiedene Kulturen zusammen. Und wenn man das dann mal so beobachtet, hat man, da steht dann eine christliche Kirche direkt neben einer Moschee, direkt neben einem Hindu-Tempel. Aber das ist voll normal, das ist alles in einem Einklang. Und alle Feiertage aus den jeweiligen Religionen werden zusammen gefeiert und zusammen zelebriert. Und man merkt auch gar nicht so richtig, man merkt keinen großen Unterschied bei den Menschen.
Und landschaftlich, was ist es, was dich da so gereizt hat?
Es gibt so einen schönen Spruch von Mark Twain, der hat damals geschrieben, dass Gott Mauritius erschaffen hat. Und aus dem Abbild von Mauritius das Paradies. Und man kann es sich wirklich auch so vorstellen. Du hast so wunderschöne, breite, lange, helle Sandstrände. Dann das kristallklare, türkisfarbene Wasser vorne vor. Im Hintergrund dann einen irrsinnigen, grünen, tollen Teil der Insel, wo Teeplantagen sich aneinander reihen, wo du Wasserfalltouren machen kannst. Also es ist einfach wirklich für jedermann was dabei. Und egal an welchen Teil der Insel man kommt, ob es jetzt im Nordosten ist, wo Mangrovenwälder sind, ob es im Südwesten die Region um Chamarelle ist, wo man die ganzen Wanderwege hat, wo man dann auch mal auf einen etwas höheren Berg gehen kann, um die Insel dann halt auch von oben mal zu betrachten. Es ist einfach für jeden was dabei, für Naturliebhaber, für Strandliebhaber, für Sportliebhaber. Also es gibt sehr, sehr viel zu entdecken und zu sehen auf Mauritius.
Ist ja eine Insel, die ja mitten im Ozean ist, ne? Relativ klein. Genau. Also wenn man jetzt ein bisschen weiter rauszoomt und dann mal sieht, wie groß die nächste große Nachbarinsel ist, das wäre ja Madagaskar. Genau. Die ist ja riesig und Mauritius ist ja wirklich klein. Und du beschreibst aber gerade, was man alles machen kann. Es ist halt relativ abwechslungsreich auf einer kleinen Fläche.
Genau.
Und ich denke mal, dass wenn man halt 10 Wochen da verbracht hat, dass man halt einen ganz guten Eindruck über das Land bekommt. Weißt du, wie groß die Insel ist? Weißt du das?
Also vom nördlichsten bis zum südlichsten Punkt sind es knapp 90 Kilometer. Und da kommt es allerdings auch drauf an, wenn man jetzt mit dem Mietwagen zum Beispiel unterwegs ist, wo man lang fährt, ob man durchs Landesinnere fährt oder ob man über Port Louis, die Hauptstadt, fährt. Es variiert dann halt von der Dauer, wie lange man braucht. Man fährt generell nicht schnell. Aber wenn du jetzt vom Norden in den Süden fahren möchtest mit einer Tagestour, brauchst du ungefähr so 2,5 Stunden. Wenn du Port Louis noch hast mit eventuell Berufsverkehr, dauert es natürlich demnach auch etwas länger. Aber du kannst die Insel wirklich wunderbar mit Tagestouren erkunden. Die Strecken sind nicht allzu weit. Man muss nur halt ein bisschen Zeit mit einplanen wegen Verkehr. Aber du musst jetzt auch nicht zwangsläufig 4 verschiedene Hotels an verschiedenen Küsten gebucht haben.
Ja, okay. Also das hört sich jetzt so an, also vergleichbar mit, also sie ist ein bisschen größer als Mallorca.
Genau.
Mallorca hat so ungefähr so 50 bis 60 Kilometer an der breitesten Stelle, würde ich jetzt mal so grob schätzen, aber relativ überschaubar. Und ja, wie gesagt, also da kann man natürlich in der Zeit richtig viel erleben. Und dass du nach wie vor noch so begeistert bist und immer wieder zurück möchtest und halt eben alle darüber erzählst, das sagt viel über das Land bzw. über die Insel. Lass uns mal ein bisschen über die Sehenswürdigkeiten und so Aktivitäten darüber sprechen, dann können wir später vielleicht auch nochmal darüber sprechen, wie man denn da hinkommt, denn das ist ja schon in the middle of nowhere und ich kann mir vorstellen, wie man da hinkommt, aber ich bin sehr gespannt, wie du da hingekommen bist. Welche Orte und Aktivitäten haben dir denn so am meisten gefallen? Und dann können wir, vielleicht kannst du da mal einen kleinen Überblick geben und dann können wir vielleicht ein bisschen so ins Detail reingehen, warum diese so besonders waren.
Ja, also ganz besonders gefallen hat mir der Süden und der Südwesten, besonders die Region Chamarelle. Chamarelle ist quasi das Hochland von Mauritius, wobei man da sagen muss, dass Mauritius wirklich nicht hoch ist. Der höchste Berg sind 829 Meter, also es ist schon sehr überschaubar. Aber Chamarelle hat eine unglaubliche Vielfalt an Wanderwegen, an Trekkingtouren, an Rumfabriken, die man besichtigen kann, an Teeplantagen, wunderschöne Lodges, die in der Natur gelegen sind, von dort man dann auch Ausflüge machen kann. Es gibt etliche Wasserfälle, zu denen man hinlaufen kann, kombiniert mit einer kürzeren oder mit einer etwas längeren Wandertour. Das kommt ganz drauf an. Die 7 Kaskaden sind sehr sehenswert. Das sind 7 Wasserfälle, die sich übereinander anordnen, wo man dann auch schwimmen gehen kann. Also es lohnt sich da dann auch wirklich immer Badesachen mitzunehmen. Aber das meiste ist wirklich dann auch zu Fuß. Man kann mit dem Auto oder teilweise auch mit dem Bus zu so Parkplätzen fahren, aber dann die weiteren Touren natürlich dann mit Rucksack und Trekking schon. Das muss man natürlich dann auch mit einplanen. Dann Sehenswürdigkeiten natürlich, die zu Mauritius absolut dazugehören und auch ein Muss sind, ganz oben im Norden das Kap Malheureux. Das ist die berühmte kleine Kirche direkt am Wasser mit dem roten Dach. Im Dezember sehr, sehr sehenswert, wenn auch die Flammenbäume blühen, dann ist wirklich alles knallrot da oben im Norden. Und mit der Kirche dann natürlich, das leuchtet richtig. Also ist echt ein Muss, dass man das auch mitgenommen hat. Da werden regelmäßig auch Strandbarbecues veranstaltet, wo man sich dann einfach dazu gesellen kann und das genießen kann. Also macht auch wirklich Spaß. Die Ostküste ist ein bisschen zerklüfter, auch so mit so kleineren Strandbuchten eher. Aber was da natürlich ein Muss ist, ist eine Katamarantour oder wer möchte mit so einem Schnellboot zu den vorgelagerten Inseln. Die Île aux Cerfs ist da sehr groß natürlich beim Punkten. Das ist wirklich eine kleine Insel mit einem puderweißen Sandstrand, wo man den ganzen Tag verbringen kann und schwimmen gehen kann, schnorcheln gehen kann. Für die Golfer unter uns, da gibt es auch einen wunderschönen Golfplatz auf der Insel. Ist auch sehr spektakulär, dann da mit dem Boot rüberzufahren zum Golfen. Auch für Schnuppergolfer eine gute Tagesaktivität auf jeden Fall. Und ein Geheimtipp sind auf jeden Fall die verteilten blauen Grotten. Es gibt überall, wenn man mal so ein bisschen links und rechts vom Weg guckt, also wirklich auch so ein bisschen off the path, gibt es überall so kleine Wasserspeicher, wo man, wie so heiße Quellen, die sind jetzt nicht heiß, aber wie so kleine Wasserquellen einfach, wo man dann hingehen kann, um zu baden. Und so hat jede Region ringsherum um die Insel so seine Besonderheiten.
Mhm. Super. Du hast eine Fahrradtour, glaube ich, mal gemacht durch genau. Die Zuckerrohrfelder im Süden. Genau, magst du richtig. Da ein bisschen was drüber erzählen?
Ja, das war auch super witzig. Also man muss natürlich dann so ein bisschen auch die Zeit beachten, in der Zuckerrohr dann auch wächst. Das ist natürlich dann umso schöner. Aber man kann sich im Süden der Insel von Sui Lak zum Beispiel Fahrräder ausleihen, normale Fahrräder oder so Beachbikes oder auch E-Bikes tatsächlich. Und kann dann so hinter der Hauptstraße durch die Zuckerrohrfelder durchfahren, ganz, ganz, ganz lange, quasi bis zur Ostküste fast schon hin, bis nach Pont Naturel. Das sind dann natürlich ausgewaschene Wasserbecken im Wasser. Bis dahin kann man dann mit dem Fahrrad fahren und dann auch wieder zurück. Oder man setzt sich in den Bus und fährt zurück, wenn man das nicht zurückfahren möchte mit dem Fahrrad. Aber das hat auch super viel Spaß gemacht. Auf dem Weg dorthin kommt man immer mal wieder an so kleinen Streetfood-Ständen vorbei, wo man sich einen Snack holen kann, so einen kleinen Rotti für ein paar Cent oder was zu trinken. Also das war wirklich eine super, super schöne Tour.
Zuckerrohr ist natürlich auch eine der Hauptanbau das Dinge, ja. Ne, also das, was da halt herkommt, das ja. Ist ja allgemein auf diesen vielen Inseln durch die Kolonialisierung ein Überbleibsel. Und du hast ja gerade schon gesagt, Rumdistillerien gibt es da auch einige, die halt das dann direkt vor Ort verarbeiten. Gibt es sonst noch Geheimtipps, also Dinge, die dir, was ist so das, was du so am liebsten gemacht hast? Also ich meine, in 10 Wochen, da was hast du da wiederholt?
Wiederholt habe ich immer wieder Chamarelle, weil es immer wieder schön ist.
Das Hochland,
ist.
Ja.
Das Hochland, genau, weil es da überall Ecken gibt, die man noch nicht gesehen hat und Touren gibt, die man noch nicht gefahren ist. Das ist immer wieder toll. Mein Geheimtipp und einer meiner wirklich Lieblingsorte auf der Insel ist Cascade Eau Bleue. Das sind blaue Süßwasser, wie nennt man das? Nee, nicht Wasserfälle. Also ja, es entspringt aus Wasserfällen. Das sind so Naturpools, wo man hinfahren kann. Und das ist wirklich traumhaft schön, ganz versteckt in der Natur. Man kommt nur zu Fuß hin, ist allerdings jetzt nicht so anspruchsvoll. Es ist halt eine kleine Wanderung, je nachdem von wo man dann anfängt. Aber dann gibt's da Schaukeln, wo du dann über dem Wasser schaukeln kannst oder so Sling Ropes, wo du dich dann da rein schwingen kannst sozusagen. Also es ist ein schöner Ort zum Verweilen und mal abseits vom Trubel einen Tag oder einen halben Tag zu entspannen in so einer wunderschönen Natur.
Wenn man jetzt ganz genau zugehört hat, dann hat man ja immer wieder französische Wörter gehört. Mauritius ist eine ehemalige französische Kolonie. Wer hat da noch seine Finger im Spiel damit gehabt?
Waren die Niederländer. Auch
da? Niederländer, okay. Aber ich glaube, die Franzosen waren die Letzten. Und entsprechend ist die Amtssprache Französisch.
Offizielle Amtssprache ist sogar Englisch, aber es ist alles ein wilder Mix aus Englisch, Französisch und daraus resultieren dann auch Kreol. Das Kreol ist sozusagen die daraus entstandene Ländersprache, ein Mix aus Englisch und Französisch.
Eine Sprache, die ja in vielen Ländern verbreitet ist in der Gegend.
Genau.
Hast du, meine ich, Cap Malheureux? Malheureux, das ist, da gibt es den Botanischen Garten und da sind diese roten Bäume, ne, die du erzählt hast. Was war das, was so besonders war?
Also die roten Bäume, die Flammenbäume oder auf Französisch, wenn ich es richtig ausspreche, ist flamboyant. Die blühen primär im November, Dezember bis hin in den Januar rein. Die sind auf der ganzen Insel, aber im Norden umso präsenter. Das ist einfach ein großer Baum mit einer roten Blüte. Und wenn der in voller Blüte steht, ist die ganze Insel rot. Und gerade auch der Norden. Egal, wo du hinguckst, wo du langfährst, die ganzen Straßen links und rechts, die ragen sich dann über die Straße hinweg, sind knallrot. Also
zu welcher Jahreszeit ist das?
November, Dezember primär.
Okay.
Genau. Ja. Danach kommt dann der Goldregen. Also wenn dann der Flammenbaum verblüht ist, kommt dann der Goldregen. Das heißt, dann wechselt das ganze Bild von Rot zu Gelb-Gold. Auch sehr schön auf jeden Fall. Und so hat halt jede Jahreszeit auch seine Besonderheit. Und den Botanischen Garten, den du gerade angesprochen hast, der ist in Pamplemousse. Das ist ein Stückchen weiter südlich ins Landesinnere. Von Cap Malheureux, wenn du mit dem Auto fährst, sind es ungefähr eine halbe Stunde, mit dem Bus etwas länger. Und das ist ja tatsächlich ein botanischer Garten, der mit als einer der schönsten der Welt gilt, mit einer Artenvielfalt, wie man sie wirklich kaum irgendwo anders so sieht. Und ein sehr berühmtes Bild ist dieser ganz, ganz große Teich, der angelegt wurde mit wirklich teppichgroßen Wasserlilienblättern, wo man teilweise auch drauf stehen kann. Also ich glaube, ein Kind mit bis zu 10 Kilo kann da drauf sitzen. Das ist wirklich echt Wahnsinn. Aber die blühen natürlich nur sehr selten. Ich hatte jetzt leider kein Glück, die in der Blüte zu sehen, aber trotzdem schon sehr sehenswert und definitiv lohnenswert, sich den anzugucken. Und auch für sehr, sehr wenig Geld kriegt man einen Guide dazu. Also ich glaube, wir haben 3,50 Euro bezahlt und der hat uns da anderthalb Stunden, fast zwei Stunden durch den ganzen Garten geführt und alles erklärt und gezeigt. Also das lohnt sich auch definitiv.
Okay, super. Du hast jetzt zwei Dinge angesprochen, die mich weiterführend interessieren. Und das ist einerseits die Kosten, weil du jetzt gerade den Guide und die Preise angesprochen hast. Und dann aber halt eben auch, du hast den Bus angesprochen und damit halt eben die Fortbewegung vor Ort, weil du auch den Mietwagen angesprochen hast. Wie komme ich am besten von A nach B? Was empfiehlst du?
Ehrliche Meinung, Mietwagen. Du kannst dich mit dem Bus fortbewegen, aber dafür brauchst du viel Geduld. Es ist natürlich die wesentlich günstigere Variante, also Busfahren kostet teilweise nur ein paar Cent von A nach B, aber es dauert lange. Es gibt auch keinen richtigen Fahrplan, also du stehst dann da auch teilweise eine halbe, dreiviertel Stunde und weißt gar nicht, wann der nächste Bus überhaupt kommt oder ob er überhaupt kommt. Es kann dir auch keiner so wirklich sagen. Also du musst Zeit einplanen, definitiv. Sie fahren auch nur zu Lichtzeiten. Also jetzt in den Wintermonaten zum Beispiel, die ersten Busse fangen an, ab 7 Uhr zu fahren und die letzten dann so bis halb neun, neun abends. Also wenn du dann auch abends noch unterwegs bist, musst du gucken, wie du nach Hause kommst. und zur Not halt ein teures Taxi. Von daher ist es natürlich schon sehr praktisch, wenn man einen Mietwagen hat. Man ist einfach viel flexibler und schneller am Ziel und man erreicht auch viel mehr Ziele besser mit dem Mietwagen. Also die Busverbindung ist da, aber nicht die beste. Und es ist ein Erlebnis.
Ja, also
die Türen bleiben auch gerne einfach mal offen und wenn du nicht schnell genug dich hinsetzt, dann fliegst du quer durch den Bus, weil wer später bremst, ist länger schneller, so nach dem Motto. Also es ist schon ein Abenteuer die ersten Male.
Dann kommt ja auch automatisch die nächste Frage, wenn man einen Mietwagen bucht, wie teuer ist das? Und dann können wir halt auch direkt mal über die Kosten vor Ort sprechen, wie so eine Reise kosten kann.
Also Mauritius ist kein günstiges Land, muss man dazu sagen. Es fängt schon an mit den Flügen, die nicht unbedingt günstig sind. Gerade momentan sind die Flugpreise wirklich sehr, sehr hoch, leider.
Naja, das ist aber auf der ganzen Welt leider aktuell so.
Ja, allerdings. Und auch vor Ort hat es teilweise wirklich europäische Verhältnisse von den Kosten. Aber da kommt es ja immer drauf an, was für ein Urlaubstyp man ist. Ein Mietwagen kostet je nach Saison zwischen 30 und 60 Euro am Tag, wenn man jetzt von einem normalen Kleinwagen ausgeht. Je größer, desto teurer natürlich, aber da muss man dann auch so ein bisschen vergleichen, bei wem man bucht oder ob man nicht vielleicht über eine kleinere Agentur eher dann den Wagen nimmt, anstelle von einem großen Anbieter, der dann wesentlich teurer ist. Generell ist es durchaus wirklich gut möglich, dort Auto zu fahren. Man muss halt wissen, es ist Linksverkehr. Das heißt also, ein Schaltwagen wäre schon von Vorteil. Aber außer jetzt die Region um Port Louis herum ist der Verkehr auch wirklich meiner Meinung nach easy going gewesen. Und man ist ja schließlich im Urlaub, man hat ja auch Zeit.
Ja, und so was kostet ein Hotel, also so ein, sagen wir mal, so ein 4 Sterne, 3 Sterne?
Ja, also da liegst du schon so bei ab 120 Euro, 150 Euro die Nacht.
Okay. Und du warst ja. Ja, klar, nach oben ist nie eine Grenze. Du warst 10 Wochen da. Was hast du gemacht? Hast du dir ein Airbnb genommen?
Richtig, ich war in einer kleinen Wohnung. Genau, weil Hotel wäre viel zu teuer gewesen. Ich hatte da natürlich auch Angebote bekommen, aber das wären dann auch so 200 Euro die Nacht gewesen. Das ist utopisch. Und daher war ich dann auf Airbnb unterwegs und habe da eine ganz, ganz tolle kleine Wohnung oder mehr so ein Apartmenthaus gefunden, in zweiter Strandreihe sogar auch, mit einer super schönen Dachterrasse. Also der Blick von da oben war der Hammer, auch direkt im Norden, mit Blick aufs Wasser und allem. Das war wunderschön und ich hatte da halt ein kleines Zimmer und oben auf der Dachterrasse war dann eine große Gemeinschaftsküche, was für mich halt vollkommen ausreichend war und ich bin ja auch gerne mit Menschen so in Kontakt und fand das eigentlich wirklich sehr, sehr passend auf jeden Fall.
Ja, ich bin ja gerade auch ein bisschen länger in Südafrika, Namibia, Botswana unterwegs und habe hier ein Apartment. Und das ist tatsächlich, auch wenn ich Airbnb nicht mehr so viel nutze, wie ich es früher mal genutzt habe, ich glaube so die Hochzeit von Airbnb ist ehrlich gesagt, oder zumindest für mich, vorbei. Aber wenn man länger an einem Ort ist, kann man wirklich sehr, sehr gute Preise bekommen.
Ja.
Ich glaube, wir haben uns irgendwie 55% gegenüber dem normalen Tagespreis gespart, dadurch, dass wir halt so lange hier vor Ort sind.
Ja, also ich habe jetzt zum Beispiel für die ganze Zeit, das war halt dann auch so ein Langzeit-Special-Preis, den ich dann da so ein bisschen ausgehandelt habe. Ich habe 20 Euro die Nacht bezahlt.
Hast du die dann nochmal extra angeschrieben und gesagt, ich möchte länger bleiben, was könnt ihr mir für einen Preis machen? Oder hast du den Preis, den es da gab, einfach direkt gebucht?
Sowohl als auch. Es war ursprünglich war es geplant, dass ich sogar noch länger dort bleibe. Dann gab es allerdings ein paar Herausforderungen mit den Versicherungen und ich hatte die Reservierung schon getätigt mit dem Pro-Nacht-Preis und musste dann halt den Aufenthalt verkürzen. Dadurch wurde dann der Preis natürlich wieder etwas teurer und dann habe ich die einfach angeschrieben, ob man das nicht vielleicht so klären kann, dass ich bei dem gleichen Pro-Nacht-Preis bleibe wie vorher. Und darauf haben die sich dann auch eingelassen. Das war auch alles in Ordnung. Und Freunde von mir haben tatsächlich jetzt das gleiche Apartment gebucht für 8 Wochen und haben den gleichen Preis auch bekommen wie ich. Also man kann da mit denen auch ganz gut sprechen.
Ja, und 20 Euro pro Nacht ist ja auch völlig okay, ne? Also das ist ja wirklich ein sehr, sehr guter Preis.
Absolut. Es war aber auch wirklich, muss ich sagen, eins der günstigeren Häuser. Also man muss da wirklich schauen, du kriegst da wunderschöne Villen direkt am Strand. Die müssen natürlich auch bezahlt werden oder die lassen sich natürlich auch gut bezahlen. Aber wenn man so ein bisschen links und rechts mal schaut, kommt man da wirklich sehr günstig auch bei weg.
Mhm. Noch eine letzte Frage zu den Kosten, damit man wirklich ein ganzheitliches Bild dazu hat. Wie teuer ist denn Essen gehen und Essen einkaufen?
Ja, also wie ich eben gerade schon kurz angerissen habe, die Preise sind relativ europäisch. Wenn du essen gehst, bist du auch so mit 30, 40 Euro dabei mit Getränken und Essen und allem. Du kannst es natürlich ein bisschen günstiger halten, indem du dann eher in so kleinen Beachhäusern unterwegs bist und mehr so dann auf Beachfood, also so Fingerfood aus bist. Das ist dann wesentlich günstiger. Da zahlst du dann für so ein ganzes Menü, Club-Sandwich mit French Fries oder sowas, irgendwie 10 Euro mit Getränken. Das geht dann wieder. Aber wenn du richtig ausgehst, es gibt viele schicke Restaurants natürlich auch, da zahlst du dann genau das Gleiche fast schon wie hier auch. Was auf Mauritius super viel vertreten ist, sind diese ganzen kleinen Streetfood-Stände. Und das ist natürlich dann sehr günstig. Da kannst du dir wirklich fast rund um die Uhr was zu essen holen. Kleine Snacks, diese kleinen Rotis, das sind so herzhafte Pancakes, die dann mit so einer Curry-Bohnenpaste gefüllt werden. Das kostet 10 Cent und macht super satt. Das bringt dich auch echt über den Tag. Da kannst du dann natürlich auch wieder ein bisschen Geld sparen. Ich habe es auch immer mal so aufgeteilt, dass ich mir mittags dann halt eher was an so einem Streetfood-Stand geholt habe, wenn ich wusste, dass ich abends dann mit Freunden was essen und trinken gegangen bin, dass sich das dann wieder so ein bisschen ausgleicht. Einkaufen, es gibt verschiedene Supermärkte. Es gibt das Super U, das ist, glaube ich, auch sehr bekannt in Frankreich. Das ist wie so ein riesengroßer Real oder Kaufland. Auch preislich komplett damit zu vergleichen. Winners gibt es in den größeren Orten an den Stränden. Das ist dann mehr so Rewe und Edeka-Preisniveau auch. Viele Touristen, die dort natürlich einkaufen gehen, dann weil es praktisch ist. Und wenn man dann halt eher mehr so die Seitenstraße ansteuert, da hast du dann so kleine Store 2000 zum Beispiel. Das sind dann halt so die Local-Einkaufsläden, wo du fast genau das gleiche Sortiment hast, aber für den halben Preis. Man muss es halt nur wissen. Man muss sich dann halt auch vielleicht ein bisschen trauen, da reinzugehen, weil es vielleicht von außen jetzt auch nicht ganz so schick aussieht vielleicht, aber da hast du dann die Möglichkeit, günstig Lebensmittel zu erwerben.
Hm. Du hast du einen Tauchschein dort gemacht oder ja. Also du bist ja dann auch tauchen gewesen und auch Nachttauchen. Was ist das für ein Erlebnis gewesen?
Wahnsinn.
Ich meine, ich stelle mir vor, dass dieses Wasser, das ist ja auch, du bist ja mitten im Ozean, da ist ja Leben ohne Ende.
Ja, das war tatsächlich echt eine ganz schöne Story. Also ich habe 2019 bin ich das erste Mal tauchen gegangen und seitdem hat mich das immer wieder verfolgt und dachte mir jetzt auf Mauritius, Mensch, jetzt mache ich dann auch mal den Schein. Und habe dann auch die Gelegenheit bekommen, das erste Mal bei dem Nachttauchgang mitzumachen, was sehr spontan war. Ich habe in der Tauchschule an den Wochenenden und auch während meinen freien Tagen oder Urlaubstagen gearbeitet und konnte dann da quasi da tauchen gegen meine Arbeitsleistung. Und ich war dann abends dort, um zu helfen, die Tauchgäste ready zu machen fürs Boot und alles. Und es ist jemand abgesprungen und der Chef von der Tauchbasis meinte nur so, Anna, hast du Lust auf einen Nachttauchgang? Ich so, okay, ja, schon, aber ich habe jetzt nichts dabei. Und er meinte so, ja, hast du Unterwäsche an? Ja, habe ich. Also ja, ist ja wie ein Bikini. Okay, gut. Und ich trage ja Brille. Ich hatte meine Kontaktlinsen auch nicht dabei. Aber du kannst unter Wasser auch ohne Brille besser sehen als über Wasser. Ich so, okay, das mache ich jetzt. Ich mache das jetzt einfach. Ich war super aufgeregt. Und dann habe ich mich schnell umgezogen, habe mein ganzes Tauchequipment fertig gemacht und dann sind wir auch schon rausgefahren. Und jeder, also du tauchst ja immer mit einem Buddy zusammen, du tauchst nie alleine. Und mein Buddy hatte so ganz neonblaue Flossen. Das heißt, da konnte ich mich sehr, sehr gut dran orientieren, weil ich die Farbe sehen konnte. Dann sind wir rausgefahren, haben erstmal einen spektakulären Sonnenuntergang erlebt. Wirklich der Himmel und das Wasser. Es sah aus, als würde alles brennen. So feuerrot war das, also wie in so einem Film. Und dann haben wir uns fertig gemacht, Taschenlampen, haben die Einweisung bekommen, weil das Nachttauchen ist dann nochmal von der Einweisung ein bisschen was anderes mit den Signalen. Und dann hieß es schon, okay, wir springen jetzt ins Wasser. Und ich kriege gerade wieder Gänsehaut. Ich mache das jetzt. Ich sehe nichts und ich mache das jetzt einfach. Und bin dann da meinem Buddy hinterhergesprungen und war wirklich im pechschwarzen Indischen Ozean. Du hast nichts gesehen, außer diesen 3 Meter Lichtkegel von deiner Taschenlampe und so die anderen Taschenlampen ringsherum. Und dann ging's runter und ich war super aufgeregt. Ich habe richtig gemerkt, wie mein Herz schlägt und mein Sauerstoffverbrauch natürlich demnach auch etwas höher war. Aber so nach ein paar Minuten habe ich mich dann auch beruhigt. Ich wusste, ich habe meinen Buddy hier, ich sehe ihn auch gut, ich sehe die anderen Lampen, also ich gehe schon mal nicht verloren. Und dann auf einmal hat sich eine komplett andere Welt gezeigt. Es hat alles geleuchtet. Da waren durchsichtige Quallen, die so Disco-Lichter ringsherum hatten. Ganz viele kleine leuchtende Fische, die um uns herum und in dem Licht der Taschenlampe rumgeschwommen sind. Und natürlich dann auch die ganzen Jagdfische, die ja dann rauskommen aus ihren Verstecken tagsüber, um zu jagen. Wo ich dann, das weiß ich noch, meine Taschenlampe und meinen Blick so nach rechts gelenkt habe und auf einmal schwimmt so eine riesengroße gelbe Muräne an mir vorbei. Und so ging das wirklich die ganze Zeit. Es war ein ganz anderes Schauspiel an Tieren und an Farben als tagsüber, was man so erleben kann beim Tauchen. Und das absolute Highlight war dann noch wirklich in den letzten Minuten des Tauchgangs der spanische Tänzer. Das ist eine Schneckenart, der, wenn er sich bewegt, aussieht wie ein spanischer Tänzer, wie das Kleid von so einer Flamenco-Tänzerin. Mhm. Und den haben wir dann noch in den letzten 2-3 Minuten gesehen und der hat so feuerrot geleuchtet im Licht der Taschenlampe und hat dann wirklich einen Tanz dahingelegt. Da hätte ich unter Wasser fast weinen können. So ergriffen war ich, so besonders war dieser Moment, das so jetzt erleben zu dürfen und sehen zu dürfen, war absolut magisch. Und wir sind wieder aufgetaucht und alle waren völlig fassungslos. Erstmal eine Minute Stille, weil wir das erstmal auch so verarbeiten mussten, was wir da gerade erleben durften. Und für mich als ersten Nachttauchgang dann auch ganz, ganz besonders. Und es war einfach so eine ganz andere Atmosphäre. Absolut, ich kriege gerade wirklich wieder Gänsehaut bei dem Gedanken daran. Das war ein ganz besonderer Tauchgang für mich. Also jederzeit wieder. Dann aber mit
Kontakt. Ich habe davon noch nie was gehört, spanischer Tänzer. Das ist das allererste Mal. Das muss ich mir auf jeden Fall merken. Vielleicht ist das ja eine Folge für den Off the Path Daily. Ja. Da stellen wir ja auch immer verschiedene Tiere vor. Super.
Ich habe auch ganz viele super spektakuläre Unterwasserbilder und Videos. Also kann ich dir da auch gerne was zur Verfügung stellen.
Danke. Muss ich mir mal anschauen. Ja. Du hast ja vorhin erzählt, dass diese Bäume ja im Dezember blühen. Das heißt, Weihnachten und Silvester warst du halt eben auch dort. Genau. Was ist das für ein Erlebnis gewesen? Wie wird das dort gefeiert? Wird es überhaupt gefeiert? Wie war es, so in der Wärme das zu verbringen und nicht in dem Pisswetter, das man in Hannover halt zu der Jahreszeit halt eben hat? Wie war das?
Es war schön. Ich hatte auch zu der Zeit Besuch von einer guten Freundin, die über Weihnachten und Silvester bei mir war. Und es war wirklich einfach schön. Ich habe mir erst Gedanken gemacht, ob es für mich auch emotional ein bisschen herausfordernd ist, weil ich halt weit weg von meiner Familie bin und ich schon ein sehr großer Familienmensch bin, gerade auch zu Weihnachten. Aber wir haben den Tag wirklich einfach nur am Strand verbracht, haben uns eine Kokosnuss geholt und die nette Dame hat uns dann, als wir das Kokoswasser ausgetrunken haben, hat sie uns eine Pina Colada da reingemacht. Also uns ging es auf jeden Fall sehr gut am Strand mit unseren Weihnachtsmützen. das war schon toll. Und es war jetzt halt nicht so die festliche Weihnachtsstimmung, wie man es vielleicht oft so hat, wenn man dann ja auch zu Hause ist im Kreise der Familie. Aber es war einfach ein wunderschöner Tag und es war auch wirklich ein wunderschönes Gefühl, Weihnachten bei 35 Grad am Strand zu verbringen. So richtig zelebriert wird es halt in den Hotels, aber primär auch nur wegen den Gästen. Da stehen natürlich dann überall große Weihnachtsbäume. Es gibt ein super Weihnachtsprogramm mit Gala-Dinner und allem drum und dran. Wir haben uns dann verabredet mit einem Freund von mir auf der Insel, der hat uns eingeladen, zu sich nach Hause dann quasi ein mauritisches Weihnachten zu verbringen mit einem mauritischen Curry, was er uns dann gekocht hat und einfach mit ein paar Flaschen Shampoos dann am Abend. Also wirklich ganz entspannt und relaxed Weihnachten unter Palmen verbracht.
War was komplett anderes, ne?
Genau, richtig. Ja,
ich finde das auch deutlich entspannter als in Deutschland. Ja. Also das ist meine persönliche Meinung von meinem persönlichen familiären Weihnachten. Finde ich Weihnachten auf der Südhalbkugel bei gutem Wetter und Sonnenstrahl deutlich entspannter.
Ja, kann ich nur so bestätigen. Ich habe dann vormittags mit meiner Familie gefacetimed, weil wir wollten dann halt los zum Strand. Und dann hatte ich mit meiner Familie gesprochen. Dann gab es natürlich auch noch eine kleine Bescherung und so. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt nichts groß vermisst von dem ganzen Weihnachtstrubel. Und von daher kann ich das nur wärmstens empfehlen, das einfach mal mitzumachen. Ja, Silvester war natürlich dann umso mehr ein bisschen partylastiger. Das haben wir dann am Strand verbracht. Auch wieder mit einem guten Freund, der uns gesagt hat, Mensch, holt euch ein Zelt und wir zelten am Strand. Das ist gang und gäbe, weil Weihnachten jetzt von den Einheimischen nicht so zelebriert wird, dafür aber dann Silvester umso mehr. Und wir haben uns dann ein Zelt organisiert und haben uns oben von der Dachterrasse die ganzen Sitzpolster ins Auto geschmissen und uns halt ein paar Decken eingepackt, Snacks vorbereitet, Getränke eingekauft, eine Kühlbox und alles dabei gehabt und sind dann zum Strand. Und der Strand war dann schon gut voll. Also die haben da ganze Lager errichtet mit riesengroßen Pavillons, mit mehreren Grills und Barbecue-Grills und Zelten und teilweise riesengroße Familien- und Freundeskreise mit 30 Leuten, die dann da den ganzen Abend verbracht haben und gefeiert haben, um dann in das neue Jahr zu starten. Und wir dann waren quasi mittendrin. Und ja, haben dann auch am Strand natürlich gezeltet, übernachtet, morgens dann direkt eine Runde schwimmen gegangen. Das war auch auf jeden Fall ein sehr besonderes Erlebnis.
Das ist cool. Das ist eine coole Tradition, dass man halt das neue Jahr am Strand verbringt bzw. startet. Auch nicht jeder von sich sagen.
Genau, ja.
Dann gibt es noch Belal. Glaube ich, heißt der Zyklon oder wurde er genannt, den du miterleben durftest. Nicht so schön, oder? Wie war das?
Erschreckend, bin ich ganz, ganz ehrlich. Ich kann es auch nicht schönreden. Es war absolut erschreckend. Am 13.01. kam die erste Nachricht, dass sich der Zyklon nähert und ab dann ging der News-Ticker wirklich im Minutentakt hin und her. Mit sämtlichen verschiedenen Prognosen, wie die Laufbahn sein wird, wie die Stärke sein wird. Und es hieß dann letztendlich nur, wir müssen halt abwarten und gucken, wann und wo er irgendwie kommt. Das wurde dann halt immer schlimmer. Die ersten Hotels haben dann schon Vorkehrungen getroffen, haben die ganzen Sachen von den Stränden weggeräumt, haben alle Schoten dicht gemacht. Und dann hieß es wirklich, okay, er wird definitiv auf Mauritius treffen. Und man kann halt noch nicht zu 100% vorhersagen, wie stark, weil sich das minütlich ändern kann. Es wurde dann immer schlimmer von Stunde zu Stunde. Meine Familie wurde natürlich auch immer nervöser. Meine Bekannten auf der Insel meinten nur, Anna, du kannst gerne zu uns kommen, dann bist du nicht alleine da in dem Haus, wie auch immer. Dann kamen die ersten Sicherheitsvorkehrungen von der Regierung, wo es dann hieß, kauft euch Wasser, Lebensmittel, Kerzen, Batterien für Taschenlampen und alles ein für 3 Tage, sodass ihr wirklich 3 Tage auskommt ohne Strom, ohne Wasser und alles. Und das war dann schon wirklich ein sehr mulmiges Gefühl, muss ich sagen. Gerade wenn man dann halt auch alleine da ist. Ich hatte sehr, sehr viel Kontakt zu meiner Familie, zu meinen Freunden auf der Insel, weil ich meine, das passiert jedes Jahr. Die kennen sich damit aus, es ist nichts Neues. Aber Belal war tatsächlich einer der schlimmsten oder einer der stärksten Zyklone, die soweit auf Mauritius getroffen sind. Ich hatte Glück. Ich hatte wirklich Glück, weil das Haus, in dem ich gewohnt habe, sehr massiv war und auch von der Lage etwas höher war. Das heißt, ich war jetzt auch nicht davon betroffen, von den hohen Wellen und von den Überschwemmungen an der Küste, dass jetzt irgendwie das Haus unter Wasser stand. Bei uns war es wirklich so im Norden, es waren heftige Regenfälle und sehr, sehr heftiger Wind von teilweise 200 km/h Windstärke. Das muss man auch mal erlebt haben, wo du denkst, okay, die Palme, weiß ich jetzt nicht, wie lange die da noch hält. Stromausfall minütlich, dann geht der Notgenerator an, den hörst du dann unten schon Radau machen. Ja, also es war wie in so einem Film. Ich bin dann immer wieder nach oben auf die Dachterrasse und habe halt geguckt, ob da noch alles heile ist. Ich habe da auch alles zugemacht, musste dann aber immer wieder mit so einer Gummilippe das Wasser rausschippen, damit das nicht die Treppe runterläuft. Also ja, Ausgangssperre über mehrere Stunden, wo die Polizei wirklich hin und her gefahren ist auf der Straße, um zu kontrollieren, dass auch wirklich keiner sich draußen aufhält. Es war gut was los. Also ich war auch wirklich nervös, muss ich ehrlich sagen. Aber ich hatte, wie gesagt, immer durchgehend Kontakt mit meinen Bekannten da, die gesagt haben, es ist alles noch in Ordnung, es ist alles okay. Und wenn nicht, ich hole dich ab. Ja, ich hole dich ab, das ist gar kein Thema. Aber ich habe mich auch in dem Haus wirklich sicher gefühlt. Mhm. Wo ich mich dann irgendwann nicht mehr so sicher gefühlt habe, war dann so die Momente, wo dann die Oberland-Stromleitungen angefangen haben zu grisseln und zu funken. Aber gut, ich habe mir immer nur gedacht, es passiert jedes Jahr. Die Leute kennen sich damit aus, es ist Routine. Alle sind noch recht entspannt und glücklich hier. Also versuche ich mich jetzt auch einfach zu entspannen. Habe mir Kerzen angemacht, habe ein Buch gelesen und habe einfach abgewartet.
Was war denn das Ausmaß des Zyklonen? War es schlimm, das was?
Ja. Ja, also es kam auf die Region drauf an. Bei uns oben im Norden war es wirklich so, dass teilweise ganze Strandabschnitte weg waren. Da, wo ich 4 Tage vorher noch in meiner Mittagspause am Strand gelegen habe, gab es den Strand nicht mehr. Das war dann quasi nur noch das Stückchen Gras von dem Grundstück anliegend. Die Treppen, die von den Grundstücken ins Wasser gegangen sind, komplett weggespült. An den Stränden, wenn noch vorhanden, lagen Boote komplett übereinander gestapelt, kaputt. Bäume umgeknickt, sämtliche Straßen natürlich überschwemmt, teilweise nicht passierbar. Aber weiter südlich, dann Richtung Port Louis und Flic en Flac, da hat's wirklich, also das sah wirklich übel aus. Gerade der Hafen von Port Louis war komplett überflutet. Das Wasser stand so hoch, dass die Autos in den Straßen im Wasser geschwommen sind wie Kekskrümel auf der Milch und dann teilweise auch so, wie sie sind, in den Hafen reingespült wurden. Also der ganze Hafen war voll mit schwimmenden Autos. Und viel zerstört, die Läden, alles überflutet gewesen. Sehr, sehr viel Müll natürlich, der auch angespült wurde und hochgeschwemmt wurde von den Straßen. Und die Strände um Flicke und Flack, wo ich dachte, okay, das ist Katastrophe. Aber so schnell das Ganze quasi über uns gezogen ist, genauso schnell sah es wieder aus wie vorher. Also du hast echt gemerkt, sobald die Regierung gesagt hat, die Ausgangssperre ist vorbei, ihr dürft wieder rausgehen, die Wetterlage lässt es wieder zu, aber bitte mit Vorsicht, weil so eine Kokosnuss, wenn die von der Palme fällt, möchte ich auch nicht abkriegen, sind alle Menschen rausgegangen und haben angefangen zu arbeiten, haben angefangen, die Strände sauber zu machen, den Müll wegzuräumen, die Bäume wegzuräumen und alles wieder herzurichten. Und das hat keine 2 Tage gedauert, da sah es zumindest bei uns im Norden an den Hotelstränden auch wieder genauso aus wie vorher. Port Louis wurde wieder aufgeräumt, da ist quasi die ganze Müllabfuhr der ganzen Insel hat sich dann in Port Louis versammelt und hat aufgeräumt und sauber gemacht. Also da war sehr, sehr viel los, alle Hand in Hand, alle haben mitgeholfen, jeder, der irgendwie anpacken konnte mit Besen, Schaufel, Rechen, wie auch immer, hat was getan, egal was er getan hat, aber es haben alle was getan. Und ich war dann auch in der Tauchschule, war dann da am Arbeiten und habe da wieder alles sauber gemacht. Die stand natürlich auch voll Wasser. Wir haben die ganzen Unterlagen, alles sauber machen müssen, die ganzen Geräte überprüft, den Strand wieder hergerichtet. Also ich habe da auch 2 Tage, 3 Tage wirklich den Strand gekämmt und Sand aus dem Tauchpool rausgeschüppt. Das war auf jeden Fall mal ein Erlebnis, was man mitgenommen hat. Aber ein im Endeffekt erschreckendes Ereignis natürlich. Umso schöner dann zu sehen, dass die Gemeinschaft so gut harmoniert und funktioniert zusammen und anpackt, um einfach diese paradiesische Insel genauso schön wieder genauso wieder so schön zu machen, wie sie vorher halt war.
Ja, die Menschen leben ja natürlich auch vom Tourismus und entsprechend wollen sie halt eben auch, dass die Insel präsentabel ist, wenn neue Touristen kommen und es halt eben nicht lange eine Baustelle ist und bleibt. Würde das also bedeuten, dass vielleicht der Januar nicht der beste Monat ist, um dahin zu reisen? Ja. Wenn das so ist, welche Monate sind denn so die besten, um eine Mauritius-Reise zu unternehmen?
Also prinzipiell kannst du das ganze Jahr über hin. Januar, Februar ist natürlich so die High Season, was diese Zyklone betrifft. Man sagt, 2, 3 Zyklone in dieser Zeit sind normal. Momentan sind halt ein bisschen mehr unterwegs, aber das ist überall auf der Welt so, dass das Wetter...
Das ist Klimawandel. Das ist das, was sich halt eben dauerhaft halt irgendwie etablieren wird.
Und das merkt man da halt dann auch gerade bei sowas extrem. Die Wintermonate von O bis O, also ich unterteile das immer so in so 2 Phasen, von Oktober bis Ostern, ist wirklich so die heißeste Zeit auf Mauritius. Da hast du 35 Grad, manchmal sogar noch mehr, je nachdem, wo du bist, an Temperatur. Es ist aber auch die Regenzeit, also es kommt verstärkt zu Regen dann tatsächlich auch und halt Zyklone. Und dann hast du die Monate von Ostern bis Oktober. Das ist dann mehr so die Trockenzeit, dafür aber halt auch kühler. Also die Temperaturen gehen dann so auf 20, 25 Grad, was ja für viele Leute auch immer noch warm ist und immer noch schön ist für einen Urlaub auf jeden Fall.
Wenn man es sich nicht vorstellen kann, ist das ist Winter, ne?
Das ist für die Winter, die laufen dann da mit Jacke rum, ja.
Ja.
Ja, absolut. Das Wasser ist halt auch kühler. Also bei den Tauchern ist es dann halt auch so, dass dann der dicke Neoprenanzug angezogen wird, ne? Aber prinzipiell kannst du das ganze Jahr über hin. Ich würde aber tatsächlich die Monate Januar, Februar eher meiden. Also, weil das Risiko einfach da ist.
Ja, ja. Also solche Zyklone, die werden ja auch immer unberechenbar und immer stärker und entsprechend. Sobald die Sommerreifen drauf sind, dann kann man halt auch nach Mauritius reisen.
Genau.
Ja. Und davor mit Winterreifen kann man es auch, aber dann muss man halt eben damit rechnen. Aber vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um mit uns über Mauritius zu sprechen. Gibt es zum Schluss noch etwas, was du gerne teilen würdest über deine Lieblingsinsel, Lieblingsregion?
Eins meiner absoluten Lieblingsmomente, wo ich tatsächlich unter Wasser in meiner Tauchmaske eine Träne verdrückt habe. Es gibt viele Wale rings um Mauritius herum und es gibt natürlich viele Touren, die man buchen kann, wobei ich bei sowas immer sehr vorsichtig bin und da auch an die Vernunft appelliere von den Touristen, nicht auf diese typischen Schnellboot-Hetzjagd zu gehen, die da den Delfinen oder den Walen hinterherhetzen. Das finde ich furchtbar, sowas. Mauritius legt sehr, sehr viel Wert auf den Erhalt der Natur und auch gerade der Wasserwelt und setzt sich dafür enorm ein. Es ist zum Beispiel verboten, mit Walen zu schwimmen. Und auch die Touren, die angeboten werden, die halten sich da auch dran, meistens. Es gibt natürlich auch da Ausnahmen. Aber es gibt wirklich Anbieter, die dann so ein bisschen abseits von diesen Touristengegenden unterwegs sind, die dann auf die Suche gehen. Wir waren auch auf so einem Boot, der dann mit so einem Sonar, also mit so einem Unterwasser-Schalldetektor unterwegs war und geguckt hat, wo kommen die Geräusche von den Walen her. Und man dann einfach abgewartet hat und gesucht hat. Bei uns hat es zum Beispiel fast 3 Stunden gedauert, bis wir die erste Walflosse gesehen haben. Und wir sind schon davon ausgegangen, dass wir keine sehen werden, was aber auch nicht schlimm war, weil die Tour war als sich schon, als solches schon wirklich schön. Und wir haben dann Glück gehabt und haben Pilotwale gesehen und Pottwale, was absolut spektakulär war. Und der Bootsführer aber auch gesagt hat, wir gucken jetzt hier, bitte verhaltet euch ruhig. Und wir fahren aber wirklich auch in einer Minute weiter, weil wir diese Tiere nicht stressen wollen. Und das hat er dann auch wirklich gemacht. Und auf einmal Delfine, überall, ringsherum um das Boot. Und da hat er dann gefragt, okay, wer möchte kurz ins Wasser? Wir haben wirklich nur ein paar Sekunden, gehen wir ins Wasser und dann sofort wieder raus, weil wir wollen die Tiere nicht stören, wir wollen die Tiere nicht stressen. Und es wollte irgendwie keiner. Ich habe gesagt, let's go, Maske aufgezogen, ab vom Boot. Und wir sind dann runtergetaucht. Und auf einmal waren wir umzingelt von 30, 40, 50, ich weiß nicht, wie viele Delfine das waren, um uns herum. Die haben Saltos gemacht um uns herum, haben sich um uns gedreht, haben mit uns wie so gespielt. Also das waren, glaube ich, die besten 10 Sekunden überhaupt für mich. Und dann sind wir aber auch wirklich schnell wieder hoch aufs Boot, weil er, wie gesagt, meinte, wir gehen wirklich nur kurz rein, ein Atemzug, wie man ihn halt anhalten kann. Und dann wieder raus, weil ansonsten wird es halt genau zu so einer Hetzjagd, die er nicht unterstützen möchte. Und das ist ein Erlebnis, das sollte man schon mitgemacht haben. Also einfach ins Wasser springen, das kann ich wirklich nur jedem sagen. Es ist mitten im Ozean, es ist tief. Er hat dann nur gesagt, unter uns liegen jetzt hier 2.500, 3.000 Meter Wassertiefe. Egal, reinspringen, weil so ein Erlebnis hat man vielleicht nur einmal. Und das war für mich Ultimo, also wirklich Wahnsinn.
Ja, toll. Also ich habe sowas auch mal in Kaikoura gemacht, in Neuseeland, und weiß, was für ein unglaublich geiles Erlebnis das ist, wenn da so viele Delfine um einen herum schwimmen und wirklich krass Interesse an einem zeigen.
Ja. Genau.
Vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du uns Mauritius näher gebracht hast, deine Lieblingsinsel. Gerne. Und ich bin gespannt, wer jetzt alles schon recherchiert, wohin er, wann er da hin kann. Also die meisten Informationen hast du ja schon geteilt. Danke für heute.
Gerne. Vielen Dank, dass ich das teilen durfte. Also ich rede sehr gerne über diese Insel, weil sie mich einfach von A bis Z in den Bann gezogen hat. Und ich wirklich nur sagen kann, guckt sie euch an, macht euch euer eigenes Bild und erlebt es einfach mal.
Ja, wer jetzt noch begeisterter ist, der kann sich ja dann vielleicht bei dir melden und dann gibst du vielleicht Tipps. Ich meine, du arbeitest ja auch, glaube ich, im Reisebüro. Dann über dich.
Ich bin jetzt hinter den Kulissen, ich bin im Produkt, also ich mache jetzt die ganzen Verträge mit den Partnern, aber ich komme aus dem Reisebüro und kann das auch nur unterstützen. Genau.
Deine Kontaktdaten sind in den Shownotes. Ich danke dir vielmals für heute. Liebe Grüße nach Hannover.
Dankeschön, liebe Grüße nach Kapstadt vor allem.
Danke, bis dann, tschüss.
Mach's gut, tschüss.
So, das war's auch schon wieder für diese Woche. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht mit Anna und Mauritius. Ihr habt ein bisschen was mitbekommen, was gelernt, vielleicht auch inspiriert für eure nächste Reise. Und nächste Woche geht's hier spannend weiter. Also unbedingt wieder einschalten, beziehungsweise, falls ihr es noch nicht gemacht haben solltet, natürlich den Podcast abonnieren. Und teilt ihn natürlich mit euren Freunden. Das würde mich wahnsinnig freuen. Das war's von mir für diese Woche. Bis bald.